können es halt machen. Meine Predigt heute aus Offenbarung Kapitel 3, Vers 7. Und für die, die es nicht wissen, da machen wir die Offenbarung durch. Und heute Offenbarung Kapitel 3, Vers 7. Und Kerstin, wir wollen uns bedanken für dein Kommen, auch von deinen Kindern, dass sie auch hier sind. Schade, ich freue mich, dass die Frauen die gute Gelegenheit gehabt haben, mit euch zu sein. Und schade, dass ich mit euch nicht sprechen kann. Ich weiß, ihr müsst fahren, ziemlich bald nach dem Gottesdienst, verstehen wir, und wünschen euch Gottes Segen. Es wird auch eine Spende für denen geben. Okay, in einem Korb da hinten können wir unsere Spende aus Bar hineinlegen. Offenbarung, Kapitel 3, Abvers 7. In der Stadt Rottenburg am Neckar hat es lange Zeit keine evangelische Kirche gegeben und dann fast 100 Jahre lang nur eine evangelische Kirche gegeben. Und in diesem eine evangelische Kirche, da gibt es ein Denkmal, hängt an die Wand ganz da hinten, aus Holz gemacht. Darauf wurde geschrieben: Zum Andenken an Michael Sattler, der seinen Glauben mit seinem Blut bezeugte, 1527. Michael Sattler wurde durch die Lehre der Reformation angesprochen und er ist zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Danach lehnte er seine Position als Prior eines Klosters auf. Oder ab. Zunächst war er mit den Reformatoren zusammen, aber als er weiter die Bibel studiert hatte, wurde er von der Glaubenstaufe überzeugt und hat sich dann taufen lassen und fing an, das Gleiche zu tun, zu üben. Er ist Prediger dann für diese Bewegung gewesen, hat eine Gemeinde in Horb gegründet. Danach in Rottenburg am Neckar, es gab eine Versammlung von den Wiedertäufern. Sie wurden, eine friedliche Versammlung, sie wurden erwischt. Und er wurde dann nach seinem Verhör verbrannt. Für seine Treue zu dem Evangelium wurde er von ganz wenigen Menschen damals anerkannt. Sogar von den Reformatoren hat er keine Anerkennung bekommen. Aber er hat verstanden, Michael Sattler, was zählt, ist nicht das, was andere Menschen über mich denken, sondern das, was zählt, ist das, was Jesus Christus über mich denkt. Das merken wir ganz durch Offenbarung 2 und 3 durch. Was denkt Jesus Christus von dieser Gemeinde? Und Geschwister, das Wort Gottes ist für alle Christen, für alle Gemeinden, für alle Zeiten. Und besonders dies, was hier geschrieben ist, an sieben Gemeinden, das sollen wir beherzigen. Und dieses merken wir immer wieder, Jesus hat etwas zu uns zu sagen. Er sprach damals zu Gemeinden. Er spricht heute zu Gemeinden, zu unserer Gemeinde. Und er bewertet. Er sagt genau, was er darüber denkt. Paulus schrieb in 1. Korinther Kapitel 4, mir ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Wir sind so motiviert über das, was unsere Nachbarn über uns denken, unsere Mitarbeiter über uns denken, unsere Mitschüler, was sie über uns denken. Wir sind so beschäftigt damit, immer wieder. Und Jesus möchte es klar machen, wie Michael Sattler das verstanden hat. Was zählt, ist nicht das, was andere Menschen über mich denken, was zählt wirklich, ist, was Jesus Christus über mich denkt. Und für uns als Gemeinde ist es wichtig zu verstehen, was denkt Jesus Christus über uns als Gemeinde. Michael Sattler hat verstanden, eines Tages stehe ich vor dem Herrn Jesus, ich muss eine Antwort geben. Das hat ihn motiviert. Bis zum Tod hat das ihn motiviert. Aber 7 Gemeinden haben dieses gehört, bevor es zu dem Tag gekommen ist, dass Christen vor dem Richterstuhl Christi stehen müssen. 7 haben es deutlich gehört. Die 6. Gemeinde, die direkt von Jesus hörte, das war die in Philadelphia. Ich denke, jetzt brauchen wir das. Okay, oh ja, gut, okay. Ich bin etwas hinterher mit meinem PowerPoint, entschuldige. Und diese 3 haben gehört, genau was Jesus über sie meinte. Und jetzt ist die Botschaft an Philadelphia in Kapitel 3. Ab Vers 7. Die Stadt Philadelphia damals lag inland auf einer Handelsstraße und das Land ging direkt hoch von einem Tal, dann weiter über 400 Meter höher und dort war die Stadt Philadelphia. Wenn du wissen möchtest, was denkt Jesus über mich, was denkt Jesus über uns, du kannst das herausfinden, wenn du eine 2. Frage stellst: Was erwartet Jesus von mir? Denn er hat es deutlich geschrieben. Was erwartet Jesus von mir? 2-mal in diesen Versen, die er an Philadelphia, die Gemeinde, geschrieben hat, 2-mal sagte Jesus: Du hast mein Wort bewahrt. Nicht nur, dass sie den richtigen Glaubensbekenntnis gehabt haben, sondern sie haben es persönlich beherzigt. Du hast mein Wort bewahrt. Und dieses können wir sagen von dem, was wir hier lesen über die Gemeinde in Philadelphia. Die Zukunft für die Gemeinde, die Jesus treu ist, die Zukunft ist wirklich hell. Die Zukunft wird wirklich schön sein. Das Erste, das wir hier merken, ist sein Angebot. Und dem Engel der Gemeinde Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich habe diese Woche einen Bericht gelesen von einem Pastor in den USA, Pastor von einer Megachurch in Florida, der sagte, dass er Jesus am Karfreitag gesehen hat. Und er hat ihn beschrieben. Er hat gesagt, er war sehr freundlich und er hatte braune Haare und trug ein weißes Gewand. Nun, weißes Gewand, wahrscheinlich richtig. Johannes schrieb, das haben wir in Kapitel 1 gelesen, dass Jesus zu ihm erschienen ist und als er Jesus anblickte, er sah nicht nur ein weißes Gewand, sondern dass seine Haare weiß waren. Und wie Jesus aussah, das hat ihm so benommen, dass er sich auf den Boden hinlegen musste. Er ist gefallen, als ob er tot war. Das war für ihn zu viel. Nichts davon von dem Pastor von dem Megachurch in Florida. Kein Wort, dass er so abgeschreckt wurde, dass er fühlte sich als einer, der sterben muss. Geschwister, sei vorsichtig, wenn du von Visionen von Megachurch-Pastoren hörst oder auch Mini-Churches. Hier, so wird Jesus Christus beschrieben. Er ist der Heilige und der Wahrhaftige. Und der Begriff der Heilige, wir finden das zum Beispiel im Alten Testament und sehr oft in dem Buch Jesaja. Und er nennt Jahwe immer wieder der Heilige Israels. So, wenn wir das Wort der Heilige lesen, nicht nur heilig, Gott ist heilig, Jesus Christus ist heilig und Christen sind auch als heilig beschrieben. Aber das ist nicht das Gleiche als der Heilige. Und er möchte es klar machen, Jesus ist Gott. Er ist der Heilige. Er ist der Wahrhaftige. Und Jesus wird beschrieben als der, der den Schlüssel Davids hat. Wir haben mehrmals gesagt, dass Johannes der Apostel sein Altes Testament durch und durch kannte. Und es kommt dann immer wieder hinein in der Offenbarung. Und wenn du wirklich die Offenbarung verstehen möchtest, dann möchte ich vorschlagen, lese das Alte Testament sorgfältig durch. Sorgfältig durch. Und vielleicht zweimal und dann dreimal und dann viermal und dann fünfmal. Und je mehr du das Alte Testament durchliest, desto besser wirst du die Offenbarung verstehen. Denn er bringt Konzepte aus dem Alten Testament immer wieder hinein. Der Schlüssel Davids, das kommt aus Jesaja Kapitel 22 und Vers 22. Und ich werde den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, das war ein Mann dort in Jerusalem, auf seine Schulter legen. Er wird öffnen und niemand wird schließen. Er wird schließen und niemand wird öffnen. Von einem Vertreter, von einem Verwalter für den Herrn selbst. Aber dann schließlich wurde das zu Jesus Christus gegeben als Messias. Und interessanterweise wurde dieses weiter an Petrus und den Jüngern gegeben. Wir kennen diese Vers in Matthäus Kapitel 16 und Vers 18. Und ich werde dir den Schlüssel des Königreichs geben. Und er sagte fast das Gleiche zu Petrus. Gut, dann haben Menschen das so dargestellt, das ist eine Statue aus Kapernaum heute in Israel und das hat die katholische Kirche dort gemacht, um Petrus darzustellen mit dem Schlüssel des Königreichs. Nun, wir glauben aus Gottes Wort, dass dieser Schlüssel wirklich zu allen Christen gegeben worden ist. Wenn wir das Evangelium predigen, dann werden wir diesen Schlüssel benutzen, um Himmel für Menschen aufzumachen. Jedes Mal, wenn du mit jemandem über Jesus sprichst und wie er sie retten kann, du benutzt diesen Schlüssel. Es ist praktisch das Evangelium. Jesus Christus bietet eine erstaunliche Autorität seine Ortsgemeinden an. Und warum David? Ja. Okay, ich versuche es noch einmal. Ich habe meine Mühe heute. Will. Okay, danke. Vielleicht soll ich einfach Klick sagen und du kannst mir helfen. Ich weiß es nicht. Warum David, der Schlüssel Davids? Hier ist es geschrieben in Apostelgeschichte Kapitel 13, 22, dass Gott über David gesagt hatte, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Deswegen hat er diesen Schlüssel bekommen oder ist dieser Schlüssel nach ihm genannt, weil er bereit war, Gottes ganzen Willen zu tun. Das spielt eine große Rolle dann für eine Gemeinde, wie Gott mit dieser Gemeinde umgeht. Und zwar, ist die Gemeinde bereit, Gottes Willen zu tun? Und wenn wir in Offenbarung Kapitel 3 lesen, dann, wie wir bemerkt haben, du hast mein Wort bewahrt. Deswegen war Gott bereit, denen zu lohnen und zu loben. Entschuldigung. Und jetzt wollen wir das Angebot selbst mal betrachten. Philadelphia wurde als Stadt 160 vor Christus gegründet, als Sendestation der Bildung in der, und der Kultur. Ich habe gesagt, es gab ein Tal, es gab eine Handelsstraße dort und es ging dann hinauf und durch diese Stadt und dann in Zentralasien, Zentralkleinasien hinein. Das heißt, es war eine Pforte für Kultur und für Ausbildung. Das war die Idee davon, der dieser König hatte, 160 vor Christus, mit dieser Stadt. Was Jesus zu Philadelphia sagt, sagt er eigentlich zu jeder Gemeinde. Nur Philadelphia war strategisch positioniert. Und er sagt zu ihnen in Vers 8, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Es ist interessant zu finden, dass in Offenbarung 2 und 3. Sieben Gemeinden werden angesprochen. Von diesen sieben Gemeinden gab es Kritik an fünf und von zwei keine Kritik. Philadelphia ist eine davon. Kein Wort Kritik, nur Lob. 15 oder 20 Jahre nachdem Johannes dieses geschrieben hat, gab es einen Kirchenvater nach dem Tod von Johannes, Kirchenvater namens Ignatius. Und er hat eine Reise nach Rom gemacht, eigentlich als Verhaftete von dem Kaiser. Und er hat in dieser Reise, er ist durch Philadelphia gegangen und er hat diese Gemeinde besucht und er hat später zu denen geschrieben. Und wisst ihr, 15, 20 Jahre später, immer noch kein Wort Kritik, kein Wort Ermahnung. Das war eine Gemeinde, die richtig für den Herrn gelebt hat. Was für ein Vorbild als Gemeinde. Und Gott sagt zu so einer Gemeinde, ich stelle vor euch eine offene Tür. Oder ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben. Du hast eine kleine Kraft. Nun, was eine Gemeinde für eine wichtige Aufgabe qualifiziert, ist weder Größe noch Talent noch Aktivitäten, sondern Treue zu Jesus. Das ist das, was uns qualifizieren wird für weitere Aufgaben. Treue zu Jesus und Treue zu seinem Evangelium. Das, was Jesus anbietet hier, ist eine offene Tür. Und er sagte, niemand kann das zumachen. Ist das nicht interessant? Und jetzt möchte ich das praktisch machen. 2007 ist die Gemeinde in Erlangen, die Freie Baptistengemeinde in Erlangen, sie ist entschieden, eine Tochtergemeinde zu gründen. 2008 mit einem Gemeindegründungsteam haben wir hier in Nürnberg eine Gemeinde gegründet, 2008. 2016 haben wir als Gemeinde auch eine Tochtergemeinde gegründet, diesmal in Eckental. Wisst ihr was? Als die Gemeinde in Erlangen entschieden ist, Menschen abzugeben für eine Tochtergemeinde, da haben sie im Durchschnitt 120 Menschen im Gottesdienst gehabt und sie haben so 75 Mitglieder gehabt. In alle drei Gemeinden heute, denk mal daran, eine Gemeinde 120, in alle drei Gemeinden heute kommen mehr als 300 Menschen zum Gottesdienst an jeden Sonntag. 10 Jahre später. Erzählt das uns etwas? Können wir etwas daraus lernen? Du kannst nicht mehr verschenken, als Gott vermehren kann. Das ist eine offene Tür. Und das ist, was er hier meint. Gott möchte Gemeinden offene Türe schenken. Uns auch. Und du persönlich, wann war das letzte Mal, dass du mit einem ungläubigen Menschen über Jesus und sein Heil gesprochen hast? Das letzte Mal? Oh, jetzt muss ich denken. Oh. Nun, wenn das lange Zeit war, dann weißt du, ich muss mit Jesus sprechen. Muss zu ihm sagen, Herr, Jesus, tut mir leid, aber ich stelle mich jetzt dir zur Verfügung. Geschwister, wisst ihr was? Wenn du zu Jesus sagst, Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung, du kannst mich gebrauchen, um dein Evangelium weiterzugeben, er wird es tun. Du kannst dich darauf verlassen, wenn du so betest, Herr, gebrauche mich, um dein Evangelium zu verbreiten. Heute, diese Woche. Wenn du so betest, er wird zuhören, er wird die Gelegenheit anbieten, wirklich anbieten. Manchmal habe ich so ein Gebet gebetet und dann war die Gelegenheit da und ich habe diese Gelegenheit verpasst. Also aus welchem Grund wie immer, ich habe das verpasst und ich wusste das. Dann habe ich gesagt, Herr, es tut mir leid. Das war verkehrt von mir, das war Sünde. Hätte es nicht tun sollen, ich habe es verpasst. Herr, schenk mir wieder eine Gelegenheit. Und wisst ihr was? Er hat mir wieder eine Gelegenheit geschenkt, aber das nächste Mal war es schwieriger als das erste Mal. Vielleicht, damit ich lerne. Wann war das letzte Mal, dass du mit jemandem über den Herrn Jesus und sein Evangelium gesprochen hast? Das ist nicht nur meine Aufgabe. Das ist Aufgabe von uns allen. Das ist, was er hier sagt. Und jetzt möchte ich ein paar Mittel zeigen. Eins, das man benutzen kann, habe ich mehr als einmal gesagt. Okay? Das ist diese kleine Brücke-Traktate, das ist so einfach. Du kannst entweder das benutzen und jemand zeigen, oder du kannst es ihm geben, er kann es selbst lesen und der Weg wird für einen klar. Manchmal haben sich Menschen bei mir bedankt, manchmal haben sie mir gesagt, nee, das ist nicht für mich. Aber das ist alles okay. Das ist alles okay. Jesus hat nicht gesagt, jeder, der die Botschaft hört, wird glauben. Aber wichtig ist, dass du und ich, dass wir das weitergeben. Nun, es gibt kleine Büchlein, die wir haben, die wir anbieten können, von den Gideons. Kurze Geschichten. Dieses heißt, der dunklen Machten, Mächten entkommen. Und das sind kurze Geschichten von Menschen, die durch die Bibel in die Hand bekommen haben und sie haben es gelesen, sie haben gelesen und sie haben sich bekehrt. Wunderbare Geschichten. Manchmal ist das 4 Seiten lang, manchmal 10 Seiten lang, aber nicht lange. Und Menschen werden das in die Hand bekommen. Du kannst es denen erklären, das sind kurze Geschichten, die drin sind. Du kannst mal lesen. Und sie sind alle spannend. Ich nenne auch noch etwas. Es gibt etwas, das wir haben. Und Joachim, du musst mir helfen, denn ich weiß nicht, ob wir welche hier immer noch haben. Das Buch heißt, oder kleines Büchlein von größter Bedeutung. Das ist etwas ausführlicher als die Brücke-Traktate. Aber erklärt ganz gut, warum der Mensch Jesus Christus braucht und wie er Jesus im Leben bekommen kann. Und dann haben wir manchmal etwas Wissenschaftliches, ist interessant, und du sagst, Jeff, ich bin kein Wissenschaftler, das ist mir, also das ist zu viel für mich, wenn man sehen kann, das ist nicht sehr so dick und klein geschrieben und wissenschaftlich, es ist sehr interessant und hier erklärt Roger Levy, wie die Bibel sogar vorher gesagt hat, was die Wissenschaft nachher entdeckt hat. Das erklärt, wie die Bibel so klar die Wahrheit ist. Und dann führt schließlich zum Evangelium. Und wenn man sagt, oh, das ist, weißt du, ich bin kein Redner, ich kann mit Menschen nicht sprechen, möchte dir sagen, Jesus hat gesagt, eine offene Tür. Ich gebe dir eine offene Tür und niemand kann das zumachen. Das ist seine Verheißung. Ich möchte einiges überspringen, weil die Zeit mir fehlt und ich möchte zu dem Nächsten kommen, nicht zu dem Nächsten, ich überspringe einen Punkt sogar. Ich überspringe dieses auch. Er schreibt in Vers 10, weil du das Wort vom Haaren auf mich bewahrt hast, werde ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand dein Siegeskranz nehme. In Matthäus Kapitel 24 und Vers 21 sagte Jesus, denn dann wird große Drangsal sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch sein wird. Vor dieser Zeit verspricht Jesus Bewahrung. Und das werden wir später ab Kapitel 6 mal betrachten, diese ganze Zeit, der Tag des Herrn, die eine schreckliche Zeit wird auf dieser Erde. Und er sagt, ich werde euch davor bewahren. Er sagte das zu Philadelphia und er sagt zu jeder Gemeinde, die treu bleibt, ich werde euch davor bewahren. Hat nicht gesagt, ich werde dich mittendrin bewahren. Ich werde dich davor bewahren. Und die Tatsache ist, Geschwister, wir erleben Trübsal. Und Christen weltweit erleben Trübsal. Und wir beten immer wieder für Christen, In anderen Ländern, die Trübsal erleben, indem sie ins Gefängnis geworfen werden oder benachteiligt werden oder sogar getötet werden, passiert überall in dieser Welt. Und das ist, was Paulus auch gesagt hat. Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 22. Wir müssen durch Trübsal zu dem Königreich. Das gehört zu dem Leben. Aber hier sagt er, vor dem großen Trübsal, vor dem großen Trübsal, ich werde euch bewahren. Er sagt nicht mittendrin, er sagt davor. Leider haben wir die Zeit nicht, das mal alles zu erklären. Es fehlt uns die Zeit heute. Aber das ist seine Verheißung. Ich werde euch davor bewahren, vor dieser Trübsalzeit. Menschen, die Jesus Christus kennen. Eine wunderbare Verheißung hier in Gottes Wort. Schließlich ist seine Verheißung etwas für die Ewigkeit. In Vers 12, wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt von meinem Gott und meinem neuen Namen. Und man würde denken, ja, was bedeutet das mir, eine Säule zu werden? Eine Säule in diesem Sinne heißt, er ist erkannt, er ist anerkannt, er ist eine wichtige Person. Das war der Ausdruck damals, eine Säule. Er ist eine ganz wichtige Person. Und interessanterweise, er sagt das zu jedem, der ihn kennt. Ist das nicht interessant? Und ich denke immer wieder, viele von uns haben die Gedanke, ja, ich bin für Menschen unwichtig. Wer weiß etwas über mich? Wozu zählt das alles? Ich möchte sagen, wenn du Jesus Christus kennst, er vergisst dich nicht, egal wer du bist. Er übersieht dich nicht. Es ist mir manchmal richtig peinlich, dass ich Menschen vergesse, dass ich Menschen übersehe. Aber das passiert mir. Auch wenn gut gemeint, das passiert mir. Jesus Christus niemals. Wenn du ihn kennst, er wird dich nicht übersehen. Wenn du für ihn lebst, er wird dich belohnen. Auch wenn kaum jemand anders das sieht, er sieht das und er wird das niemals vergessen. So wichtig bist du zu Jesus Christus. Aber ich möchte ganz kurz zu diesem Punkt zurückkommen, dass er gesagt hat, ich gebe dir eine offene Tür. Will, ich weiß nicht, ob ich das mache oder du. Danke, ich danke dir herzlich. Ich möchte kurz sprechen von einem Mann, Dr. Roshunga Pudate. Nordindien. Im Nordindien gibt es einen Volksstamm, das Hamar-Volk. Sie waren mal Kopfjäger. Bis 1900 waren sie Kopfjäger. Und einmal ist eine Mitteilung zu denen, hat es durchgemacht, ein Buch in einer anderen Sprache. Und sie hatten große Neugier. Sie wollten wissen, was das ist, aber sie könnten es nicht lesen. Kaum jemand in dem Stamm könnte lesen und das war eine ganz andere Sprache. Und sie haben eine Bote zurückgesandt. 1910 hat Watkins Roberts auf diese Einladung geantwortet und ist zu der Hauptstadt von diesem Volk gegangen und erklärte denen das Evangelium nach Johannes. einer der Reihe nach von diesem Volk, von diesem Volksstamm, fing an, Jesus Christus als Herrn anzunehmen. Davon ein junger Mann namens Chawanga Pudaite. Er hat sich zu Jesus bekehrt. Später, als Erwachsener, geheiratet und ein Kind gehabt, namens Rochunga. Mit 10 Jahren hat er zu seinem Sohn gesprochen. Er hat gesagt, es muss jemand geben, der sich ausbilden lässt, lesen und schreiben lernt und zurückkommt, zu uns zurückkommt und uns Gottes Wort bringt und erklärt. Und der junge Mann, 10 Jahre alt, Rochunga, sagte zu seinem Vater: Vater, ich will das machen. Vater und Mutter haben es erlaubt, 10 Jahre alt. Er ist 160 Kilometer durch den Dschungel gegangen mit allen möglichen wilden Tieren und Schlangen. Wieso würde zwei Menschen das erlauben von einem 10-jährigen Kind? Weil sie fand es so wichtig, dass sie die Bibel für sich selber bekommen. Und der junge Mann hat es durchgeschafft, hat gelernt durch die Schule, hat dann studiert und dann weiter an einer anderen studiert und dann nach Oxford und dann nach USA, kam zurück mit seinem Doktor und hat bereits das Neue Testament in seine Muttersprache übersetzt. Brachte das zu seinem Volk und sie sind praktisch alle Christen geworden. Stell euch vor. Vorher alle ohne Alphabet, jetzt 85% von den Menschen können lesen und schreiben. Und das ging auch weiter. Er hat auch in Nepal das Evangelium verbreitet, ist 2015 gestorben, auch in der Kommunistenzeit, eine Organisation, die er gegründet hat, hat über 100.000 Bibeln alleine nach Russland gebracht. Er hat so eine Liebe zu Gottes Wort gehabt. Die Bibel sagt, du hast eine kleine Kraft. Eine kleine Kraft. Und ich werde vor dir oder dir eine geöffnete Tür geben. Das war nicht nur für Rochunga Pudaite, was Gott alles tun kann. Das ist auch für uns. Gottes Verheißung heute. Wir beten.